Hallo und herzlich willkommen bei Trending Topics. Eigentlich ist es ja ein gutes Zeichen. Wien hat mit einem Anteil von 36% europaweit die meisten Startups, die eine Frau als Mitgründerin am Start haben. Doch jetzt kommt der Dämpfer. Trotzdem es immer mehr weibliche Gründerinnen gibt, fließt das große Geld weiterhin in rein männliche Gründerteams. Und noch schlimmer, dieser sogenannte Gender Funding Gap wird einer neuen Studie zufolge nicht kleiner, sondern größer. Und genau über dieses Problem diskutiere ich heute mit Claudia Falkinger vom Startup Punkt vor Strich und mit Laura Eck, die neuerdings als Startup-Investorin unterwegs ist. Und das sei noch dazu gesagt, die beiden Damen sind auch im neuen Startup-Beirat der österreichischen Bundesregierung an Bord. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo.
Hallo, freue mich da zu sein.
Freut mich, dass ihr heute mit dabei seid, um über ein eigentlich sehr ernstes Thema zu sprechen. Bevor wir zu dem kommen, stellt euch vielleicht nochmal bitte kurz vor. Claudia, du warst ja schon lange im Innovationsbereich der ÖBB tätig, hast aber schon seit geraumer Zeit ein neues Startup. Worum geht's dort?
Genau, nach dem Konzern hat mich wieder die Startup-Luft gepackt. Und wir entwickeln aktuell internationale Info- und Datenplattformen zum Thema Mobilität und Gender. Das heißt, wir fokussieren uns nicht auf den Gender Funding Gap, sondern auf den Gender Mobility Gap, um wirklich zu neuen Mobilitätslösungen, die eben sehr stark datengetrieben sind, Lösungen zu finden.
Okay, ganz kurze Nachfrage. Der Gender Mobility Gap, was ist das?
Bei diesem Gap geht es vor allem darum, dass Bewegungsmuster oft entweder nicht oder falsch erhoben werden und so das natürlich auch in den Mobilitätslösungen, egal ob jetzt im Sharing, im öffentlichen Verkehr etc. Widerspiegelt. Und darum sind die entsprechenden Daten da ganz wichtig, um Lösungen zu schaffen, die alle betreffen und nicht nur eine bestimmte Gruppe.
Alles klar. Laura, wir haben dich ja im Podcast schon als Geschäftsführerin der Austrian Angel Investors Association kennengelernt, aber neuerdings bist du auch selbst Investorin. Erzähl uns mal ganz kurz, wie kamst du dazu?
Genau, natürlich dadurch, dass ich so nahe an der Investmentseite dran bin über die IAA, war schon länger in mir der Wunsch, auch selbst zu investieren, auch selbst auch was beitragen zu können und Gründer, Gründerinnen zu unterstützen. Wir haben dann konkret gemeinsam mit drei guten Freunden von mir Roy Ventures gegründet. Das ist eine Investment GmbH, wo wir eben zu viert investieren und dadurch größere Tickets machen können und uns auch das Risiko teilen, neben dem ganzen Workload, der auch aufgeteilt werden kann. Haben jetzt auch schon unser erstes Investment getätigt in ein Berliner Fintech-Startup und ja, wollen so 3 bis 5 Investitionen im Jahr machen, Ticketgröße ca. 50 bis 100.000 Euro. Und unsere Fokusbereiche sind eben Fintech, Krypto, aber auch das ganze Thema rund um Education, Talent, Leadership, Events, also zweiter großer Themenblock.
Alles klar, super. Okay, also dann haben wir Laura auf der Investorinnenseite und Claudia auf der Gründerinnenseite, also perfekte Besetzung, um über das heutige Thema zu sprechen. Und wie angesprochen, es soll gehen um den sogenannten Gender Funding Gap. Was bedeutet der und woher kommt der?
Vielleicht, wenn ich das kurz erklären darf, in sehr einfachen Worten, es geht prinzipiell darum, dass man immer in sehr was Ähnliches investieren möchte oder in was Ähnliches Vertrauen hat wie man selbst. Deshalb investieren vielleicht Frauen lieber in andere Frauen und Männer lieber in andere Männer. Ist prinzipiell ein sehr natürlicher Bias. Man sollte sich einfach darauf bewusst sein. Die Sache ist nur, dass ja die Investitionsszene sehr männlich ist. Bei den Angel-Investoren, aber auch bei der Partnerebene, bei VC-Fonds, was dazu fließt, dass vermehrt Geld in männliche Teams fließt, wie in weibliche oder gemischte Teams.
Okay, und das bedeutet, dass einfach wahrscheinlich 70-80% der Investoren männlich sind, die dann 70-80% Investitionen machen in männliche Gründerteams, kann man es so runterbrechen.
Genau, konkret in Zahlen gefasst, ist ja nur 16% überhaupt der Finanzierungsrunden in weibliche oder gemischte Teams geflossen. Es gibt aber weit mehr wie 16% weibliche Gründerinnen. Wir stehen ja jetzt bei 36% Gründerinnen in Österreich, 21% sind es im europäischen Durchschnitt. Und hier sieht man schon, dass auch das Volumen und der Anteil an den Finanzierungsrunden eher männlich besetzt ist.
Man hat es ja auch schon gesehen in Europa, dass die Zahl der von Frauen geführten Startups bzw. die Gründerteams immer weiblicher werden. Aber gleichzeitig sieht man auch, dass die Unternehmensbewertungen bei Startups mit rein männlichen Gründungsteams mittlerweile mehr als 7-mal so hoch sind. Wieso klafft das so auseinander? Eigentlich müsste man ja meinen, je mehr Frauen in der Szene, umso mehr Frauen werden auch finanziert.
Genau, ich glaube, das ist auch immer sehr branchenspezifisch zum Beispiel. Also Männer gründen ja viel mehr vermehrt im Fintech-Bereich. Hier ist, glaube ich, sogar der geringste Frauenanteil, es sind aber gleichzeitig die höchsten Bewertungen. Und gleichzeitig, wenn es um Finanzierungsvolumen geht, die ganzen großen Scale-Up-Runden sind ja auch alle von männlichen Teams bekommen. Also männliche Teams haben eben die ganzen großen Finanzierungssummen erhalten. Und zusätzlich machen ja auch gerade Wachstumsunternehmen regelmäßiger Finanzierungsrunden. Und hier sieht man halt auch einfach ein bisschen einen versetzten Effekt, würde ich sagen, weil die hohen Gründungszahlen haben wir ja erst seit vielleicht 2-3 Jahren. Und jetzt die großen Skalierungsunternehmen sind vielleicht schon 5-8 Jahre alt. Also das ist nur einer, um einen der Gründer zu nennen, eben die Branchen und generell vielleicht die Reife der Startups, die eben gegründet worden sind.
Man sieht natürlich abseits von dem auch die regionalen Unterschiede, vor allem, dass zum Beispiel in Nordeuropa das weniger so ist in Mitteleuropa, aber die Kluft einfach überdurchschnittlich vergrößert.
Okay. Und jetzt spricht die Studie auch davon, dass es eine Voreingenommenheit bei Investitionsentscheidungen gibt. Das heißt, die männlichen Investoren investieren jetzt nicht einfach nur mal in andere Männer, weil die Männer sind, sondern sie haben dann zusätzlich dazu offenbar auch noch Vorurteile gegenüber Frauen. Welche Vorurteile sind das? Welche Erfahrungswerte habt ihr da?
Ich glaube, die Laura hat das vorher eh schon sehr gut genannt. Man plant oder investiert in das, was man kennt. Das ist in allen Bereichen relativ gut zurückzuführen, dieser Bias. Wenn man sich das jetzt konkreter anschaut, vor allem mit den unterschiedlichen Auftreten, Verhalten und Co., was wir eben auch gestern bei der Präsentation der Studie diskutiert haben, ist natürlich, wo man da ansetzen kann. Also dieses unterschiedlich entweder vorbereiten auf gewisse Pitches, auf gewisse Fragestellungen, einerseits bei den Gründerinnen-Teams, andererseits natürlich auch auf Investorinnen-Seite, dass man vielleicht andere Arten des Präsentierens anstelle vom Pitching zum Beispiel in Dialogformate und so weiter geht. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wo man da ansetzen kann, genauso wie Female Role Models zu schaffen, beziehungsweise natürlich auch mehr Investorinnen an Bord zu bekommen. Aber da ist die Laura und die AIA ja sehr stark dahinter.
Alles klar. Zu dieser Voreingenommenheit, es gibt ja immer wieder so Gerüchte in der Branche. Angeblich werden Frauen des Öfteren von Investoren gefragt, hast du eigentlich Pläne, mal schwanger zu werden in den nächsten Jahren? Und dass das dann ein Ausschlusskriterium sei, stimmt das wirklich? Werden solche Fragen dann wirklich gestellt?
Ich persönlich war schon in sehr vielen Pitch-Situationen dabei und die Frage habe ich wirklich noch nie gehört. Muss aber auch sagen, dass vielleicht die meisten Investoren in der AIA dabei sind, schon etwas professioneller sind und erfahrener sind. Ich glaube, was gestern auch diskutiert worden ist, sind eher generelle Fragen. Da gibt es eine bekannte Studie dazu mit dem Titel We Ask Men to Win and Women to Lose. Es ist einfach die Art der Fragen, die gestellt worden sind. Zum Beispiel Männer werden nach ihren Visionen gefragt und der Product Roadmap. Und Frauen werden eher danach gefragt, können sie das beweisen? Habt ihr überhaupt schon Traction? Können wir vielleicht mit Kunden von euch sprechen? Also man muss sich viel mehr verteidigen. Und bei Männern wird das eher, glaube ich, von Grund aus angenommen, dass da eine große Vision dahinter ist. Und die Art von Fragen, die unbewusst passieren, die sowohl Männern als auch Frauen passieren, darauf muss man einfach aufmerksam machen oder eben Situationen auszuschließen, in denen das passieren kann, dass vielleicht ein Auswahlverfahren dadurch verfälscht wird. Ist ja auch bei Förderungen zum Beispiel so, dass es hier Pitch-Situationen gibt.
Okay, das bedeutet eigentlich, dass es mehr standardisierte Fragen geben müsste, die weiblich oder männlich gleichgestellt werden, oder?
Könnte ein Ansatz sein. Ich glaube, das ist natürlich dann auch wieder sehr unterschiedlich von wo man genau steht, in welchem Bereich und Co. Aber ist natürlich ein Ansatz, in die Richtung, in die man gehen könnte.
Jetzt habe ich auch gelesen, dass Female Startups offenbar eine bessere Performance hinlegen. Laut Studie, je nach Entwicklungsphase, sind die besser unterwegs als rein männliche Startups um 25-250%. Also das ist ja wirklich wesentlich. Also rein wirtschaftlich betrachtet müssten ja Investoren sofort immer in von Frauen gegründete Teams investieren. Aber warum tun die männlichen Investoren das trotzdem nicht? Wissen die das einfach nicht? Sollten die sich diese Studien vielleicht mal durchlesen? Was ist das Problem?
Ich glaube, was ganz spannend ist, ist ja der Return on Investment, was gemessen wird von männlichen Teams versus weiblichen Teams. Meine Vermutung ist aber, dass beim Investmentzeitpunkt die weiblichen Teams viel niedriger bewertet worden sind wie die männlichen mit einem ähnlichen Produktstadion, was vielleicht dann zu dem höheren Return geführt hat, was aber nicht automatisch auch heißen muss, dass die Performance um das Ganze besser war, sondern einfach der Einkaufspreis, um es vielleicht einfacher zu nennen. Also ich glaube, hier ist schon immer schwierig abzuwägen oder generelle Entscheidung zu, also generelle Aussage zu treffen. Ich glaube, man darf jetzt, glaube ich, auch nicht allen rein männlichen Teams unterstellen, dass die jetzt nicht gut performen oder schlechten Return mit sich bringen. Aber ich glaube trotzdem, dass sehr viel Frauen geführte Teams oder auch gemischte Teams einfach unterschätzt werden immer noch. Und das ist auch eine große Chance. Und einige Investoren, wie auch vielleicht der Hansi Hansmann, haben schon länger begriffen, dass es eine große Chance ist. Und investieren auch vermehrt jetzt in eben weibliche Teams.
Mhm. Claudia, bitte.
Ich glaube, also, was ganz wichtig ist, ist einfach, dass Frauenpolitik Wirtschaftspolitik ist und dass wir die gesamte Man- und Woman-Power brauchen für den Wirtschaftsstandort gesamtheitlich. Und was da natürlich da erhebeln sind, ist durch die gewissen Förderagenturen in Österreich und international, die man dann natürlich auch konkret oder die da schon sehr viel machen, um das noch zu verstärken.
Ich habe das jetzt eh schon mehrmals durchklingen lassen. Was sind eure Vorschläge, Ideen, wie man diesen Gender Funding Gap schließen könnte? Welche Konzepte gibt es da bereits?
Allgemein die Förderung vom weiblichen Unternehmertum, sei es Role Models vor den Vorhang zu holen, Programme, Netzwerke zu stärken, wie schon erwähnt, die gewissen Förderstellen, die man da konkret mit ans Board geben kann, nehmen soll und auch finanzielle Anreize, glaube ich, das nur zu stärken, beziehungsweise die Anteile von Frauen in Unternehmen zu erhöhen.
Laura, deine Vorschläge?
Genau, ich kann mich da nur anschließen. Also prinzipiell war es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass die Studie durchgeführt worden ist, weil das sind ja alles Annahmen, die seit Jahren getroffen worden sind, die eigentlich sehr bestätigt worden sind, vielleicht auch noch schlechter bestätigt worden sind, wie davor angenommen. Ich glaube, hier mal Sichtbarkeit zu schaffen, dass es so ist. Und auch, finde ich, vor allem bei den männlichen Investoren das Bewusstsein schaffen, dass eben dieser Bias da ist und dass es deutlich schlechter ist für Frauen aktuell im Fundraising. Und zusätzlich natürlich Maßnahmen zu setzen, um mehr Frauen als Investorinnen zu gewinnen. Aber bis wir hier 50-50 erreichen, wird es noch sehr lange dauern. Deshalb glaube ich, wenn man aktuell bei den männlichen Investoren ansetzen kann, würden wir wesentlich schneller weiterkommen. Und dazu haben wir eben auch einige Ausbildungsprogramme entwickelt. Jetzt gibt es auch ein eigenes nur eben für weibliche Investorinnen. Das ist auch ein digitales Programm mit Mentoring, ein bisschen mehr Coaching und auch das gemeinsame Investieren steht hier im Vordergrund. Und das ist eine der Maßnahmen, um mehr Finanzierung zu schaffen. Aber sollte, glaube ich, nicht die einzigste bleiben.
Alles klar. Laura, du bist jetzt auch auf Investorinnenseite unterwegs. Wie gehst du die Sache an? Investierst du dann auch ausschließlich in Teams, wo mindestens mal eine Frau im Gründerteam dabei ist?
Wir sind ja prinzipiell ein gemischtes Investorenteam auch. Ich finde, das ist schon mal sehr, sehr vorteilhaft, um auch eben den Bias eigentlich ausschließen zu können, dadurch, dass wir von der männlichen und von der weiblichen Seite diesen Bias haben. Und wir, uns ist immer, eigentlich ist bei uns das Geschlecht nicht so wichtig. Also wir sind natürlich immer auf der Suche nach die besten Gründerteams, die auch gut im Team harmonieren. Und wenn wir sehen, das sind zwei oder drei Jungs, die gut zusammenpassen von den Kompetenzen, ein super Produkt haben, ist es jetzt nichts, was wir prinzipiell ausschließen wollen, dass einfach unserem Investmentansatz nicht passt. Trotzdem sind wir grundsätzlich vielleicht offener als andere Investorinnen, was vielleicht auch dadurch zusammenhängt, dass ich ja selber auch weiblich bin. Und wir können wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser auch mit anderen Frauen, die gegründet haben, in Kontakt treten, vielleicht offener sprechen, vielleicht sind wir auch offener für gewisse Themen wie Female Health oder Femtech generell, aber eben prinzipiell schließen wir jetzt keine Teams aus, die rein männlich sind.
Alles klar. Noch eine Frage zum Standort Wien. Ich habe vergangene Woche ein Interview mit Gabriele Tatzberger gemacht von der Wirtschaftsagentur Wien und die hat gesagt, dass Wien aufgrund seiner Rahmenbedingungen wahrscheinlich die beste Stadt ist für weibliche Gründer, für Gründerinnen. Würdet ihr dem zustimmen und wenn ja, warum ist das so?
Ich finde es schon eine richtig tolle Sache und das ist ja in der Studie auch wieder rausgekommen. Also man muss schon sagen, 36% in Österreich ist schon gewaltig, vor allem wenn man schaut, das zweite Land ist Deutschland mit 25%, also ein ordentlicher Unterschied. Wien kann sich da definitiv das an die Fahne schreiben. Und in einem nächsten Schritt wäre es natürlich wirklich spannend, sich nur anzuschauen, wie erfolgreich kann eben so eine internationale Positionierung mit dem Thema Female Entrepreneurship auch darstellen.
Laura, wie siehst du das?
Genau, kann ich nur zustimmen. Wir suchen ja auch immer nach einem Narrativ für Österreich als Gründungsstandort. Und ich glaube, wir können einige Hauptthemenschwerpunkte vielleicht bereits ausschließen, wie das Land mit den meisten Unicorns. Aber ich glaube, gerade das und das ein Riesenthema und ein Riesenpotenzial auch, was Österreich mit sich bringt. Und hier sind wir ja, glaube ich, schon ganz gut dabei mit den weiblichen Gründerinnen. Und wenn wir es noch mit nachziehen schaffen, mit den Investorinnen und wirklich hier einen Hub generieren, wo das Thema im Vordergrund ist, gefördert wird, in Frauen investiert wird von Frauen, aber natürlich auch von Männern. Ich glaube, das hätte ein Riesenpotenzial für Österreich.
Und das Thema Gender kann man natürlich auch noch weiter denken. Das ist ja nicht nur Frauen und Männer, sondern ich glaube, da gibt es noch sehr viele andere Facetten im Unternehmertum.
Alles klar. Okay, also spannende Zeiten kommen auf uns zu, was das Thema Female Investing in Österreich und Europa angeht. Laura und Claudia, vielen Dank fürs Interview.
Dankeschön.
Dankeschön.